Wir starten Tempel 5. Dann geht es um Wurzeln und wir fangen damit an, dass wir ein paar Begriffe wiederholen oder so ähnlich nochmal formulieren, die wir schon vom Anfang der Vorlesung kennen.
Ich warte kurz. Hallo.
Ich warte kurz, bis du die Karte hingelegt hast und dann kommt es. Da haben wir zur Voraussetzung 4.2. Und jetzt definieren wir haufenweise Zeug. Dabei sollen I und J aus I sein. Verschieben. Die heißen P, I, J. Und die werden etwas unterschiedlich gebildet, je nachdem, ob N, I, J gerade oder ungerade ist. Die Idee ist, dass man einfach die Buchstaben I und J mehrmals hintereinander schreibt. Falls N, I, J gerade ist, halbe bilden und wenn ich dann IJ so oft hintereinander schreibe, wie diese Zahl mir das annimmt, dann habe ich sozusagen die Hälfte abgelaufen, die ich ablaufen müsste, um alles hinzuschreiben, was ich für die Relation brauche. Das ist quasi die Idee. Das heißt, dass die Buchstaben I und J so oft hintereinander geschrieben, wie mir MIJ halbe das annimmt. Naja, und falls MJ ungerade ist, dann möchte ich das möglichst gut annähern, diese Idee. Dann nehme ich dann also vorne den Buchstaben J und danach kommt dann IJ so oft nacheinander, wie es mir MJ minus 1 halbe angeht. Falls nämlich MJ ungerade ist, dann ist MJ minus 1 gerade und dann kann ich also das durch zwei Teile dann so oft IJ hintereinander schreiben und davor schreibe ich ein J. Also nochmal zur Lesbarkeit, hier oben steht einfach MIJ halbe und hier steht MIJ minus 1 und das Ganze dann geteilt durch 2. Und so oft schreiben wir IJ nacheinander hin und im zweiten Fall schreiben wir ganz vorne noch ein J hin. Wir sehen nachher Beispiele und verstehen dann auch ein bisschen besser, was diese komischen Wörter sollen. Aber erstmal von der Anschauung her bewegen wir uns da immer in einem Rang-2-Version. Wir stellen uns vor, dass wir immer abwechselnd IJ langlaufen in unserem Kammernsystem. Und der Witz ist, egal ob MIJ gerade oder ungerade ist, dieses Wort PIJ endet immer mit J. So kann man sich das vielleicht auch merken, was man da hinschreiben muss. Jetzt möchten wir über verschiedene Möglichkeiten sprechen und die festhalten, wie man Wörter abändern kann. Und das ist analog zu dem, was wir schon gesehen haben, als wir uns auf freie Proben vorbereitet haben. Man kann Wörter kontrahieren, da werden Teilwörter der Form JJ gestrichen. Wir können expandieren, dann werden Wörter der Form II hinzugefügt. Und dann gibt es noch elementare Homotopien. Die sind ein bisschen interessanter. Bei einer elementaren Homotopie nimmt man sich nämlich verschiedene IJ her und ersetzt dann das Teilwort PIJ durch das Teilwort PJI. Man vertauscht also in diesem gewissen Bereich die Buchstaben I. Ich nenne das jetzt mal elementare Umformungen. In der Mitte der Wörter. Und wir haben im Hinterkopf, dass wir jetzt bei den Buchstaben immer schon mitdenken, was die in unserem Kammernsystem bedeuten und was die in der Gruppe bedeuten. Dann haben wir also Kontraktion. Da wird JJ gestrichen. Das entspricht dem Streichen von A auf minus 1 oder umgekehrt. Von ganz am Anfang in der Vorlesung. Expansion. Hinzufügen. Irgendwo ein Wort. Und dann jetzt noch die elementare P. Bevor ich die hinschreibe, möchte ich kurz noch jemanden registrieren. Augenblick. Dann sagen wir, das war eine elementare Homotopie durchführen. Was passiert dann? Naja, in Analogie zu dem, was wir schon kennen vom Anfang der Vorlesung, bei einer Kontraktion wird das Wort um 2 kürzer, Modulo 2 ändert die Länge sich nicht. Bei einer Expansion wird das Wort um 2 länger, Modulo 2 ändert die Länge sich nicht. Bei einer elementaren Homotopie ändert die Länge sich sogar gar nicht. Da ersetzen wir einfach so diese Buchstaben IJ, die da irgendwie abwechselnd kommen, so und so oft, die ersetzen wir durch die gleichen Buchstaben, aber wir vertauschen ihre Rollen. Und ich glaube, ich möchte jetzt schon eine Skizze dazu machen, bevor ich dann gleich hier weiterschreibe. Denn wir erweitern jetzt sozusagen das Vokabular vom Anfang. Da hatten wir Äquivalenzen von Wörtern und dann hatten wir diese Klassen und haben reduzierte Wörter angeguckt und sowas. Und das machen wir jetzt auch, allerdings immer mit dieser Coxeter-Gruppe und den Relationen im Hinterkopf. Das heißt, dass wir Coxeter-Äquivalenz definieren und Coxeter-reduzierte Wörter und so. Aber vielleicht erstmal für die Anschauung. Wir sind da jetzt also in so einem IJ-Residuum unterwegs und wir wissen, dass IJ-Residuen einfach nur Kreise sind, fangen also irgendwo an, laufen dann immer abwechselnd, IJ, IJ, IJ. Hier kann ich jetzt einmal so ein Beispiel malen, wo MIJ gleich 4 wäre. Das heißt, da laufe ich dann so ein Achteck ab. So. Und was passiert jetzt also im Graphen, wenn ich solche Umformungen mache? Na, wenn ich mit einer Galerie hier loslaufe und ich bin hier JJ lang gelaufen, ich bin also einmal hin und wieder zurückgelaufen, dann bedeutet das Streichen, dass ich diesen Umweg weglasse. Genauso mache ich bei einer Expansion einen Umweg, das heißt, anstatt hier einfach so durchzurennen, laufe ich I, I und dann erst weiter. Ich mache den Weg also länger. Und bei einer elementaren Homotopie ist vielleicht das Interessanteste, da können wir einmal gucken, wie das hier aussähe. MIJ ist jetzt 4. Das heißt, wir sind im ersten Fall und da ist dann das Wort PIJ, das Wort IJIJ. Wenn ich jetzt also zum Beispiel hier losrenne, dann renne ich links rum. IJIJ. Kommen da hinten an. Und oh, wir sind genau die Hälfte gelaufen. Und das ist auch kein Zufall, deswegen sind die Wörter so gemacht. Und bei PI, da laufe ich den Kreis wieder die Hälfte ab, aber halt die andere Richtung. J, I, J, I. Indem wir also eine elementare Homotopie durchführen, laufen wir gedanklich im Kreis den Weg genau die andere Richtung lang. Wir laufen den anderen Halbkreis lang. Und das ist das, was ich zumindest gedanklich da immer dabei habe, wenn ich an diese Umformung denke. Ich sehe die immer vor mir, wie ich im Graphen rumlaufe und wie ich dann halt Umwege renne oder nicht. Oder wie ich kreise mal in die eine, mal in die andere Richtung ablaufe. Das ist das, was da bei mir in meinem Kopf passiert. Und nein, nicht weiter quatschen. Es kommt gleich sowieso noch ein Beispiel. Stattdessen schreibe ich jetzt weiter, was Coxeter-Äquivalent heißt. Omega 1 und Omega 2 aus der Elektroweiterenergie heißen Coxeter-Äquivalent. Genau dann, wenn sie durch eine Serie von Kontraktion, Expansion und elementaren Homotopien ineinander überführt werden können. Das entspricht also der Definition von Äquivalenz von ganz vom Anfang, nur dass wir da eben etwas andere Umformungen haben. Ich kürze das ein bisschen ab, die Folge von Kontraktion. Oder elementaren Homotopien, wenn Omega 1 durch eine solche Folge, und zwar nicht notwendigerweise in irgendeiner bestimmten Reihenfolge, sondern irgendwie in Omega 2 umgeformt werden kann. Und als Notation nehme ich, wenn es nicht drauf ankommt, also wenn der Kontext klar ist und wenn klar ist, dass wir Coxeter-Äquivalent meinen, dann nehme ich dann wieder dieses Zeichen Tilde. Und jetzt können wir uns wieder fragen, haben wir halt Äquivalenzklassen und so, bla bla bla. Wir überlegen uns also wieder, dass es eine Äquivalenzrelation ist. Das können wir in der Übung gerne noch ausführlicher besprechen, ist aber alles nicht so wahnsinnig spannend, denn wir haben das so ähnlich ja schon gesehen. Jetzt kann man sich wieder fragen, gibt es denn jetzt bezogen auf diese Äquivalenz wieder möglichst kurze Wörter? Und ja, da kann man sich wieder überlegen. Man kann in jeder solchen Klasse Vertreter finden, die so kurz wie möglich sind. Und die nenne ich dann Coxeter reduziert. Und wir sehen auch gleich, dass das tatsächlich, dass es ein Unterschied ist, ob ich ganz frei arbeite und einfach nur alle, also einfach nur mit der Menge der Wörter in diesem Alphabet arbeite und ohne Relation und dann von reduzierten Wörtern spreche, oder ob ich von Coxeter reduzierten Wörtern spreche. Omega aus MI heißt Coxeter reduziert, genau dann, wenn es in der dazugehörigen Coxeter-Äquivalenzklasse kein kürzeres Wort gibt. Das schreibe ich jetzt einfach nur kurz hin, wenn es in der Cox-Äquivalenzklasse von Omega kein kürzeres Wort gibt. Also ein bisschen stärker erstmal, oder sieht stärker aus als das, was wir am Anfang hatten. Am Anfang haben wir gesagt, man darf halt keine Kombination A, A hoch minus 1 oder A hoch minus 1 A finden. Das ist hier mit drin. Man darf jetzt keine Kombination I finden, die könnte man ja sonst wegkürzen. Aber zusätzlich könnte es noch sein, dass man über diese PIJ was machen kann. Und das möchte ich hier einmal zeigen. Wenn ich ohne das Coxeter-Zeug arbeite, sondern einfach nur mit den Buchstaben, dann kann ich ja zum Beispiel das Wort I, J, I hinschreiben. So, dann entspricht diesem Weg. I, J, I, J, I. Von da nach da. Und wenn wir keine weiteren Einschränkungen haben, dann ist das ein reduziertes Wort, denn da kommt ja weder II noch JJ vor. Also ich lasse jetzt schon die hoch minus 1 weg, weil wir die jetzt schon die ganze Zeit weglassen. Das liegt auch daran, dass wir Erzeuger da auch noch 2 haben, bla bla. So. Aber es kommt noch besser und wir sehen an diesem Kreis auch warum.
Reduzierte Wörter sollen nämlich zu minimalen Galerien gehören. Das ist eine Entsprechung, die wir später gerne haben möchten. Und hier sehen wir schon, dass das schief ginge. Denn man kommt von dieser Kammer zu dieser Kammer mit einem kürzeren Weg, mit einer kürzeren Galerie. Und jetzt machen wir uns klar, wie wir das sehen können mit diesen Coxeter-Äquivalenzklassen. Wir gucken mal, was hier noch so mit drin liegt. Na, indem ich das Wort J-I-J-I, was nämlich genau P-J-I ist, ersetze durch P-I-J, komme ich auf I-I-J-I-J. Jetzt bin ich die Kante I die erste zweimal gelaufen, einmal hin, einmal zurück, das lasse ich dann natürlich weg. Dann komme ich auf J-I-J. Ich sehe also, aha, wenn ich hier links rumgelaufen wäre, wäre es kürzer gewesen. Und das Wort ist ja auch tatsächlich kürzer. Ich bin also in der gleichen Äquivalenzklasse zu einem kürzeren Wort gelangt. Das ist jetzt reduziert. Und dabei habe ich aber dieses M-I-J benutzt. Das war also nichts, was wir einfach so in dem Alphabet gemacht haben. Das ist der Unterschied. Dann brauchen wir noch ein bisschen Notation. Und zwar wollen wir gerne so etwas wie inverse Wörter hinschreiben. Damit ist gemeint, dass wir das Wort nehmen und dass wir beim letzten Buchstaben anfangen und die Buchstaben dann in der umgekehrten Reihenfolge hinschreiben. Es kommt mir da ein Wort aus MI. So, Moment. So bezeichnet Omega quer das sogenannte inverse Wort, also zu Omega inverse Wort. Bei dem die Buchstaben von Omega in umgekehrter Reihenfolge hingeschrieben werden. Und zum Schluss noch Konjugation. Das Wort ist vielleicht irreführend, denn es sieht nicht genauso aus wie die Konjugation in Gruppen, aber die Idee ist ein bisschen so ähnlich. Vor allem dann, wenn man bedenkt, dass es ja Menschen gibt, die Konjugation anders machen als wir. Bei uns ist Konjugation a hoch g ist g hoch minus 1 mal a mal g. Aber es gibt auch Teile der Mathematik, wo das anders gemacht wird. Sogar innerhalb der Gruppentheorie machen manche Leute das anders und schreiben nicht das Inverse zuerst nach vorne, sondern schreiben es eben selber zuerst nach vorne. Bei denen wäre also a hoch g, g mal a mal g minus 1. Ich finde das verstörend. Wenn man Glück hat, kriegt man das rechtzeitig mit bei den Leuten an der Notation, dass sie das so machen. Es ist einfach nur eine andere Art und Weise und hat häufig was damit zu tun, von welcher Seite oder was für Gruppenwirkung die Leute sich angucken, von welcher Seite irgendwas wirkt, dann ist mal die eine, mal die andere Notation einfach naheliegender. Bei uns, und diesen Effekt sehen wir jetzt, das ist nämlich auch andersrum, als man denkt. Konjugation, so heißt das einfach, sind so bilden wir durch die sogenannte Konjugation, die kürze ich jetzt ab, von Omega 1 mit Omega 2 folgendes Wort. Erst kommt Omega 2, dann kommt Omega 1 und dann kommt das zu Omega 2 inverse Wort. Und die schreiben wir einfach so hintereinander hin. Da können wir auch gleich noch gucken, welchen Effekt das im Graphen hat. Denn jetzt kommt Beispiel 5.1 und ein Teil habe ich so oder so ähnlich da jetzt schon in der Skizze erklärt, deswegen kommt das hier. So, da habe ich zum Beispiel erklärt, was bei MIJ gleich 6 passiert, habe dann PIJ hingeschrieben, das finden Sie in den Notizen, mache ich es nicht, weil ich das jetzt ja hier für MIJ gleich 4 schon gemacht habe, aber für MIJ gleich 5 können wir es vielleicht nochmal tun. Ist MIJ gleich 5 Dann haben wir ja 5 minus 1 ist 4 halbe. Das heißt, es steht da auch wieder i, i, j. Aber vorne kommt noch dieses j dran. Das heißt, es wird ein Wort der Länge 5 erhalten. Das ist auch noch so ein Test, wie man gucken kann, ob man richtig oder andersrum. Wenn die Länge nicht stimmt, hat man irgendwas falsch gemacht. Wenn ich also MJ gleich 5 habe und dann PIJ hinschreibe und die Länge ist nicht 5, dann ist was schiefgelaufen. Das ist PIJ gleich J, IJ J. Wie gesagt, die enden immer mit J, das, so kann man sich das merken, genau wie die PJIs immer mit I enden. So, und was stellen wir uns hier vor? Wir stellen uns jetzt halt so ein Zehneck vor. Und mit PIJ laufen wir bei J los und kommen dann bei der Hälfte raus. Und mit PJI laufen wir bei I los und kommen dann bei der Hälfte raus. Einverstanden? So, das ist dieses Rumlaufen in Rang 2 Residuen. Dann dachte ich, ich kann mal sowas machen wie Coxeteil-äquivalente Wörter, aber vielleicht ist das auch allen klar. Ich habe da in den Notizen was hingeschrieben. Und hier haben wir ja schon solche Umformungen gemacht. Reicht das erstmal als Beispiele? Wer braucht mehr? Beispiel jetzt sofort? Niemand. Gut. In den Notizen steht noch ein bisschen mehr oder was anderes einfach noch. Dann habe ich auch schon ein Beispiel gemacht für etwas, was nicht Coxeter reduziert ist. Und das sieht auch fast genauso aus wie das Beispiel, was ich in meinen Notizen habe. Insofern würde ich das einfach so stehen lassen für den Moment. Wir haben also hier Beispiele für die PIJ gesehen. Wir haben Beispiele für Coxeter-Äquivalenz gesehen. Wir haben ein Beispiel für ein Coxeter-reduziertes Wort und eins für ein nicht Coxeter-reduziertes Wort. Diese Umformung, wir haben darüber gesprochen, was das bedeutet, wenn man im Graphen rumläuft. Dann wäre es für mich jetzt erstmal so, okay, wir können auch eine Konjugation machen, wenn wir wollen. Vielleicht möchte ich dann da auch noch was zu malen. Weder I noch J. Ah, vielleicht hätte ich hier auch dazu schreiben sollen. Sei I, J, aus I, verschieden. Das ist nett, solche Sachen traue ich mich in Anfängern Vorlesung nicht. Da würde ich nicht so rumschmieren, so durcheinander. Das kann, traue ich mich in fortgeschrittenen Vorlesung nicht. Sei K aus I verschieden von I und J. Dann machen wir jetzt mal, was machen wir? Also erstmal schreibe ich sowas hin wie I, J, K, I quer, also das Inversum. Da fange ich dann halt hinten an, I, K, J, I. Und jetzt konjugiere ich J, K, J, I mit... Oh, das sieht anders aus als in meinen Notizen, macht nichts. Jetzt konjugiere ich das mit IJ. Konjugation von, was will ich hier nehmen? J, K, J, I. J. So, wie war das nochmal? Da unten steht's. Ich fange mit dem zweiten Wort an und schreibe das einfach hin. Dann kommt das Wort, das ich konjugieren will. Und dann kommt nochmal das Inverse von dem zweiten Wort. Das heißt, das käme raus. Und wir sehen aber schon, dass es nicht reduziert, auch nicht Coxeter reduziert. Hier könnte man jetzt noch was umwandeln oder verkürzen. Ja, das ist, glaube ich, alles, was ich da in dem Moment so an Beispielen bringen möchte. Die Notation für inverse Wörter und auch die Notation für Konjugation ist einfach an manchen Stellen praktisch. Es gibt, das werden wir sehen, wenn wir jetzt anfangen, wirklich viel mit Wörtern und Galerien und so zu arbeiten. Es gibt so gewisse Typen von Wegen, die man immer wieder baut. Die nimmt man immer wieder her. Und es gibt auch gewisse Manipulationen von Galerien, wo man die ein bisschen abändert, die man einfach immer wieder macht. Und dann merkt man irgendwann, ah, okay, das ist so eine typische Umformung, für die möchte ich einfach einen Namen haben. Möchte ich eine Bezeichnung haben, weil ich das ständig verwende. In diesem Sinne,
klären wir dann gleich mal den Zusammenhang zwischen Coxeter-Äquivalenz von Wörtern
und dem, was die dazugehörigen Gruppenelemente dann machen. Zu jedem Wort haben wir ja so ein Gruppenelement, R-Wort, in unserer Coxeter-Gruppe. Und das schauen wir uns als nächstes an. Ich kann noch kurz warten. Ach klar, wenn ich da hinten in der Ecke stehe und schreibe, verdecke ich, was ich geschrieben habe. Das passiert mir sonst nicht so oft. Okay, sehr gute Voraussetzung für 2. Unsere ganze Notation mit dem Coxeter-System, der Gruppe, dem Kammer-System, bla bla bla. Und jetzt nehmen wir uns 2 Wörter, F und G her. Ich kann offensichtlich nicht entscheiden, was für, ob ich griechische oder arabische Buchstaben für die oder romanischen Buchstaben für die Wörter benutze. Genau, ich habe gerade überlegt, welches Wort man benutzt. Lateinisch sagt man. Arabisch sagt man mit den Zeilen. Ja. Sein F und G. Dann werden wir sehen, dass diese Wörter Coxeter-äquivalent sind, genau dann, wenn die dazugehörigen Gruppenelemente gleich sind. Bei der man anfängt mit Coxeter-äquivalenten Wörtern und dann zeigen soll, dass die Gruppenelemente gleich sind. Die ist ein bisschen naheliegender vielleicht. Und wir machen jetzt die andere Richtung. Wir beginnen also mit der Voraussetzung RF gleich AG. Ah, und damit ich das am Ende nicht vergesse, schreibe ich hier hin andere Richtung. So, was ist denn da nochmal los? Was waren denn nochmal diese RFs? Na, da nimmt man das Wort, schreibt die einzelnen Buchstaben hin. Zu jedem dieser Buchstaben haben wir dann einen Erzeuger in unserem Erzeugungssystem. Und wenn man diese Erzeuger in der Reihenfolge, wie die Buchstaben einem das im Wort vorgeben, in der Gruppe verknüpft, dann kommt ein Gruppenelement raus. Und so entstehen diese R-Wörter in der Gruppe. Okay, das heißt, wir wissen jetzt, dass die gleich sind für die Wörter F und G. Was heißt denn das alles? Daraus folgt jetzt ganz viel Zeug und man kann sich das auch wieder grafisch vorstellen im Kammernsystem oder man kann mit den Gruppenelementen rumrechnen. Wir halten erstmal fest, was wir wissen. Schmierzettel. Ich benutze mal diesen Teil der Tafel als Schmierzettel. So, ich habe hier jetzt so ein Wort G. Irgendwie, wie sieht das aus? G, Wort, K,
Wenn das das Wort G ist, dann entsteht RG, indem ich RG mal RG mal RK mal RK ausrechne in der Gruppe. Ich lasse die Verknüpfungszeichen jetzt die ganze Zeit weg.
Was passiert, wenn ich das Wort rückwärts laufe, wenn ich also G quer betrachte? Na, dann habe ich K, I, K, J, I und das dazugehörige Gruppenelement ist dann RK, RI, RK, RJ, RI. Was passiert, wenn ich die miteinander multipliziere? Na, wir sehen schon, was passiert. Hier kürzen sich immer die entsprechenden Erzeuger weg.
Das heißt, dieses mit dem inversen Wort, diese Wortwahl ist gar nicht mal so blöd, denn das dazugehörige Gruppenelement ist tatsächlich invers zu dem, das zu dem. Oder anders gesagt, RG quer ist dasselbe wie RG hoch minus 1 in der Coxeter-Gruppe. Das halten wir also fest. RG quer ist RG hoch minus 1. Wie können wir das benutzen? Und da gibt es verschiedene Wege. Wir haben uns jetzt so klar gemacht, man kann sich auch einfach klar machen, dass G quer, wenn man die hintereinander schreibt, dass das äquivalent zum leeren Wort ist. Das ist eine andere Möglichkeit. Verschiedene Wege führen hier weiter. Jetzt möchte ich das Wort Omega definieren als F G quer. Jetzt schreiben wir hin, was R Omega ist. R Omega bekomme ich, indem ich die ganzen Erzeuger hier ablaufe, einmal für F, und dann die Buchstaben ablaufe, einmal für F und einmal für G quer. Und da dieses R-Bilden ein Homomorphismus ist, ist das RF RG quer. Da RF und RG gleich sind, darf ich dieses RF durch RG ersetzen. Und da RG quer dasselbe ist wie RG hoch minus 1, kommt da insgesamt das 1. Element der Gruppe raus. Heißt also, wenn wir diese Eigenschaft benutzen und dann dieses entsprechende Wort hier basteln, Omega, dann ist das Gruppenelement, was dazu gehört, das 1. Element. Oder anders gesagt, mit diesem Wort Omega landen wir quasi in dem Normalteiler, der durch die Relationen rausfaktorisiert wird. Oder wie könnte ich das noch anders ausdrücken? Das Wort ist Coxeter-äquivalent zum leeren Wort. Oder es gibt verschiedene Möglichkeiten, das jetzt auszudrücken. Insbesondere liegt das in dem von der Relation erzeugten Normalteiler. Bei der Definition von W. Wenn wir wieder an die Präsentation denken, ja, und jetzt denken wir einfach weiter an die Präsentation. Wie entstehen denn Sachen, die in diesem Normalteiler liegen, der von den Relationen definiert wird? Na, einmal hat man die Erzeuger und dass der ein Quadrat 1 sein soll. Und dann hat man noch diese Beziehungen, die von den MIJ herkommen. Heißt also ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass ich mir ein Wort hinschreibe, Omega 1, bei dem man sieht, wenn man das so hinschreibt, dass das aus solchen Relationen oder aus solchen Teilwörtern der Form IJ hoch MIJ besteht. Denn irgendwie aus solchen Dingern muss das ja zusammengesetzt sein, dieses Omega. Ansonsten könnte dieses entsprechende R-Omega nicht 1 sein. So, das heißt, die Vorstellung, die ich jetzt habe, ist, dass die Relationen, die eine Rolle spielen, sind, oder die Wörter, die eine Rolle spielen, die wir quasi ignorieren können, sind Wörter der Form II. Um die kümmere ich mich dann gleich schon gar nicht mehr. Und Wörter, bei denen IJ dann nacheinander so oft steht, wie es MIJ vorgibt. So, nach dieser Vorrede kann ich jetzt Notation hernehmen. Sei also Omega 1 in MI ein Wort, dem man das ansieht.
beziehungsweise nacheinander schreiben. Von Wörtern der Form. Wobei ich jetzt halt die Buchstaben benutze, die ich brauche. Das heißt, ich muss vorher gucken, welche Buchstaben werden da gebraucht. Und dann brauche ich eben die entsprechenden Kombinationen. Ich muss in den richtigen Rang-2-Residuen unterwegs sein, gedanklich. Und ich ignoriere, wie gesagt, alles, was man sofort durch eine Kontraktion los wird. Mit und zwar nicht nur mit Zweien, sondern mit ausreichend vielen. Das heißt, ich brauche Wörter dieser Form, jeweils mit geeigneten, genau, ich schreibe jeweils. Jeweils mit geeigneten J plus I. Und das Coxeter-Äquivalent zu Omegas. Der Hintergedanke dabei ist, also ich argumentiere jetzt mal kurz in der Gruppe, weil man sich das da vielleicht besser vorstellen kann. R Omega ist ein Gruppenelement, dem man vielleicht nicht sofort ansieht, dass es 1 ist, wenn man das so hinschreibt mit den Erzeugern, aber es ist 1 aufgrund der Relationen, die in der Gruppe gelten. So, und mein Hintergedanke war jetzt, ich schreibe dieses R Omega jetzt um, das heißt, ich suche eine andere Darstellung in den Erzeugern der Gruppe, die schon so hinsortiert ist, dass ich diese Teildinger hier sehe, von denen ich sehen kann, dass die sich wegkratzen. Das muss es ja geben, so eine Darstellung muss es geben, sonst wäre das Wort ja nicht, sonst wäre das Gruppenelement nicht 1. Aber der Darstellung, die mir gegeben wurde jetzt durch dieses komische FG quer, der sehe ich das wahrscheinlich nicht an. Das ist die Idee, deswegen schreibe ich jetzt einmal um. Ich forme als Coxeter-Äquivalent um zu einem Wort, wo alles so hinsortiert ist, dass ich sehe, welche die Bestandteile sind, die sich durch die Relationen sozusagen wegkürzen. Wegkürzen ist okay, wenn ich das in der Gruppe sage, in den Wörtern ist das nicht okay, oder ist es nicht so sinnvoll. Okay, wenn ich das jetzt mache, Coxeter-Äquivalent dazu insbesondere R-Omega gleich R-Omega 1. Ich will ja tatsächlich nur eine andere Darstellung des gleichen Gruppenelements haben. Das ist die Idee, die ich die ganze Zeit verfolge. Naja, und jetzt gucke ich mir einfach mal diese Teilwörter an. Was ist denn hier los bei so einem Teilwort dieser Form? So, so sieht es aus. Wenn MIJ gerade ist, dann sieht das also so aus wie in dem halb weggewischten Beispiel. Wenn ich das Teilwort IJ, MIJ mal lang laufe, dann laufe ich genau einmal den ganzen Kreis rum und komme wieder bei der Kammer an, bei der ich vorher war. Oder anders gesagt, ich laufe genau einmal das Wort PIJ und dann einmal das Wort, ich laufe zweimal hintereinander sozusagen das Wort PIJ lang. Oder anders gesagt, ist IJ hoch MIJ in diesem Fall nichts anderes als zweimal das Wort PIJ nacheinander. Und was ist das inverse Wort zu PIJ? Na, das ist einfach PJI. Thank you. da eine elementare Homotopie mache an der richtigen Stelle. Wir stellen uns das wieder vor. Ich laufe IJ so oft, wie MIJ mir das sagt. Und wenn ich jetzt einfach bei genau der Hälfte stoppe und dann das zweite Teilwort, was nochmal genauso aussieht, durch eine elementare Homotopie ersetze, das heißt, ich schreibe da PJI stattdessen hin, dann sehe ich aufgrund dieser Beziehung, dass ich dann genau PIJ rückwärts hingeschrieben habe. Und das heißt, dass ich dann danach kontrahieren kann und dass dieser ganze IJ-Teil wegfällt nach der ganzen Kontraktion. Wenn ich das oft genug gemacht habe, dann ist dieser Teil weg. Und ich bin also durch eine Coxeter-Äquivalenz zu einem Wort gekommen, bei dem ich diesen ganzen IJ-Teil nicht mehr gebraucht habe. Das war der Fall, wo MIJ gerade ist. Jetzt gucken wir, was passiert, wenn MIJ ungerade ist. Ist das verständlich, was ich da gemacht habe? Ich habe jetzt relativ viel drumherum erzählt, aber nicht so viel hingeschrieben. Ich sehe zumindest keine konkreten Fragen. Okay. Dann kommt jetzt der zweite Fall. Wenn die ist ungerade. Was ist da los? Na, wenn wir uns das wieder vorstellen, zum Beispiel in so einem Zehneck oder Sechseck ist noch einfacher. Da laufe ich dann ja los, I, J, I und dann kommt J, I, J. Das heißt, da laufe ich nicht zweimal nacheinander das gleiche Wort, sondern ich laufe erst P, I, J und dann P, J, I. Das heißt, dann kann ich das auch wieder so hinschreiben. Dann ist I, J hoch, M, J. Achso, ich habe die ganze Zeit hier einfach diese Notation missbraucht. Ich glaube, das haben wir vorher auch schon getan, dass ich nämlich bei Buchstaben, die sich so wiederholen, so eine Potenzschreibweise benutze. Und das habe ich nicht erklärt, aber war glaube ich klar. Sonst hätte bestimmt jemand nachgefragt. So, wie war das? Also, wenn ich hier so anfange, wenn MIJ ungerade ist, dann weiß ich ja, PIJ beginnt mit J und endet mit J. Wenn ich also mit I loslaufen will, so wie hier, dann muss ich mit PJI beginnen. Ich habe also zuerst EJI, dann laufe ich jetzt los, IJI, bla bla bla, I. Und dann laufe ich die zweite Hälfte, indem ich PIJ laufe. Da fange ich mit J an. Das ist dieser komische andere Fall, wo MIJ ungerade ist. So, ups, falsch schon. PIJ. Wenn ich da erst PIJI langlaufe und dann PIJ, dann laufe ich genau einmal diesen ganzen Kreis rum. Und wie ist es da mit den inversen Wörtern? Hier ist PIJ quer selbe wie PIJ. Naja, ist auch klar, wir haben jetzt vorhin diese Symmetrie gesehen. Wenn MIJ ungerade ist, dann fange ich mit J an und ich ende auch wieder bei J und dazwischen wechseln die sich nur ab. Was soll also passieren, wenn ich das umdrehe? Mit dem gleichen Argument wie vorher können wir also damit so eine elementare Homotopie machen und dann durch lauter Kontraktionen all diese Is und Js weglöschen. Das schreibe ich jetzt einmal für beide Fälle hin. Eine elementare Homotopie führt in beiden Fällen oder zeigt in beiden Fällen, das ist eigentlich besser, denn es ist ja so, und es geht nur darum, wie wir es sehen, eine elementare Homotopie zeigt in beiden Fällen, dass IJ hoch MIJ Coxeter-Äquivalent zum leeren Wort ist. Ist der Witz. Wenn man die macht, dann hat man danach nur noch Kontraktionen, da ist dann der Rest klar. Naja, was mache ich jetzt also? Ich fange an mit Omega, dann finde ich dieses Omega 1, bei dem man lauter solche Teilwörter hat. Die kann ich aber jetzt alle durch solche elementaren Homotopien und Kontraktionen immer zum leeren Wort umformen. Das heißt, ganz am Ende kommt einfach raus, ganz am Ende
kommt man einfach raus, dass dieses Wort Omega 1 insgesamt Coxeter-Äquivalent zum Lernwort ist. Denn mit jedem dieser Teilwörter habe ich das ja jetzt gesehen. Insgesamt ist dann Omega 1 Ja, und das heißt aber, wenn ich mir das jetzt noch angucke, Omega ist dann halt auch Coxeter-Äquivalent zum Lernwort, denn die waren ja zueinander Coxeter-Äquivalent. Und jetzt gucke ich nochmal, was Omega war. Jetzt ist also F gequer ist jetzt Coxeter-Äquivalent zum Lernwort. Und das heißt, F und G sind Coxeter-Äquivalent. Denn ich kann jetzt ja einfach G quer wieder in der anderen Reihenfolge hinschreiben. Das, oder anders gesagt, G quer quer ist G. So kann ich das sehen. Also auch Omega. Das war ja eigentlich der Witz. Wir wollten ja nicht, oder wir hätten auch auf andere Weise sehen können, wie wir da zum leeren Wort kommen. Wir hätten da vielleicht auch einen Graphen argumentieren können oder so, aber der Witz war ja eigentlich zu sehen, dass F und G Coxeter-Äquivalent sind. Und der Trick, den wir uns dazu zunutze gemacht haben, und den möchte ich jetzt nochmal explizit erwähnen, weil der vielleicht ja auch in der Übung mal nützlich ist. Wir haben den Trick benutzt, dass es manchmal einfacher ist, zu zeigen, dass etwas sich quasi so zusammenziehen lässt nach genügend Umformungen zum leeren Wort, als zu zeigen, dass man mit genügend geschickten Umformungen von einem Wort zu einem anderen kommt. Hat das Sinn ergeben, was ich gesagt habe? So, das ist die Idee dahinter. Oder anders gesagt, es ist manchmal einfacher, wenn ich so einen Weg laufe, ist es manchmal einfacher, diesen kompletten Weg lang zu laufen, bis ich wieder an der ursprünglichen Kammer angekommen bin und zu zeigen, dass ich den zusammenziehen kann zum leeren Weg, als zu zeigen, dass ich auf zwei sehr unterschiedliche Weisen möglicherweise zur gleichen Kammer komme.
Okay, jetzt würde ich gerne kurz lüften und einmal alles wischen. Und ich reiße erst auf und wische dann und gucke auf die sorgenvollen Gesichter, damit ich nicht zerknitsche, was noch gebraucht wird. Danke. Ich mache sofort wieder zu. Und ihr regelt das selber, je nachdem, wie sehr ihr friert oder wie sehr die anderen frieren. Ja, kleiner. Wenn zwei Wörter das gleiche Gruppenelement definieren, dann sind die Längen Modulo 2 gleich. Wir haben also wieder zwei Wörter, MI aus MI, und die sollen
sollen das gleiche Element definieren, das heißt RF gleich RG. Dann sind die Längen beide gerade oder beide ungerade. Ich schreibe das mal hin, 1. Dann ist die Länge von F und zur Länge von B mal 2. Und das können wir jetzt quasi durch Hingucken sehen. Da sie das gleiche Gruppenelement definieren, sind sie Coxeter-äquivalent, unterscheiden sich also durch Kontraktionen, Expansionen oder diese elementaren Homotopien. Und da ändert sich die Länge der Wörter jedes Mal. Wenn überhaupt dann nur um 2. Das heißt, sie ändert sich nicht nur um 2. Meiner Lieblingslemmata, da freue ich mich mal schon drauf, wenn ich das dann zeigen kann. Hier fangen wir zum ersten Mal an, wirklich im Kammernsystem mit Galerien und Abständen und so zu argumentieren. Und das ist immer schön, wenn das losgeht. Das ist so der Moment, wo ich jedenfalls mal das Gefühl habe, dass es jetzt richtig losgeht. Wir haben mal 5, 4, ist dahin. Es gibt jetzt gerade noch eine Frage oder eine Anmerkung zu dem Thema von vorher. Zu diesen R's und den Wörtern und diesen Umformungen. Wir arbeiten jetzt ganz viel mit, möglicherweise kommen dann währenddessen noch Fragen auf. Warum? Dann haben wir wieder Voraussetzung 4.2 und diesmal haben wir 3 Kammern in unserem Kammernsystem. Aus unserem Coxeter-Kammernsystem und dabei sollen Y und Z benachbart sein. Jetzt wird wieder Zeit für die Skizze. Wir haben hier also 3 Kammern. X ist hier irgendwo auf der Welt. Und dann haben wir irgendwo benachbart Y und Z. So läuft das da rum. X darf natürlich auch eine der Kammern Y oder Z sein, das ist nicht verboten. Und jetzt zeigen wir, dass der Abstand von X zu Y entweder der Abstand von X zu Z plus 1 ist oder der Abstand von X zu Z minus 1. Insbesondere kann X nicht zu 2 benachbarten Kammern den gleichen Abstand haben. Ich lasse jetzt bei der Distanz das Sigma weg. Das heißt, ich schreibe jetzt nicht hin, dass der Abstand in dem großen Kammernsystem gemeint ist, weil wir momentan noch nichts anderes haben, was da was richtig sein könnte. Dass X einfach Y oder Z selber ist, der ist damit abgedeckt. Das sehen wir. Naja. Schön, dass wir da schon so ein Bildchen haben. Den kann ich dann gleich drin rummalen. Ja, wie ist denn so die Lage? Wir laufen mal los von X aus, so grob da hinten in die Richtung. Und die Idee ist, dass wir jetzt möglichst schnell bei Y oder Z ankommen wollen. Wir wollen also jetzt loslaufen mit einer möglichst kurzen Galerie. Und dann ist jetzt so die Frage,
landen wir zuerst bei Y und müssen dann über Y laufen, um zu Z zu kommen? Oder ist es andersrum? Oder hat X tatsächlich zu Y und Z den gleichen Abstand? Das sind ja so die beiden Möglichkeiten. Also entweder sind hier, laufen hier so zwei gleich lange Galerien lang, einmal zu Y, einmal zu Z. Oder, um minimal von X zu Z zu kommen, muss ich über Y laufen oder andersrum? Ist erstmal einsichtig, dass das die einzigen drei Fälle sind, die wir haben? Gut, ich laufe halt dahin und dann komme ich bei alle dieser Kammern zuerst an. Oder ich laufe wirklich unabhängig zu beiden und dann mit dem gleichen Abstand. Und dass es überhaupt alles so geht, liegt daran, dass das zusammenhängt ist. Es ist klar, dass ich mit einer Galerie von X zu Y und Z komme. So, was sind die drei Möglichkeiten? Erstens, ich mache das mal nicht. Erstens, Z liegt auf einer minimalen Galerie von X nach Y. Könnte man auch anders ausdrücken, das könnte man auch ausdrücken als der Abstand von X zu Z ist genau einer kleiner als von X zu Y. Das ist also auch einer der beiden Fälle, die hier abgedeckt sind. Oder die Abstände sind gleich. Oder es ist umgekehrt wie in 1. Y liegt auf einer minimalen Galerie von X nach Z. Dann gucken wir mal, was bei 1 los ist. Also normalerweise, vielleicht ist das so ein allgemeines Ding, was ich einmal anmalen sollte. Immer dann, wenn man so eine Situation hat mit Kammern, ich nenne die mal A, B, C. Immer dann, wenn es so ist, dass es eine minimale Galerie gibt von A nach C, bei der ich durch B durchlaufe, dann ist es immer so, dass ich das ausdrücken kann durch die Abstände und dass die sich summieren. Ich kann also die Aussage, B liegt auf einer minimalen Galerie von A zu C, ausdrücken durch, der Abstand von A zu C ist dasselbe wie der Abstand von A zu B plus Abstand von B zu C. Ist das einsichtig? Das ist wirklich genau dasselbe. Und ich habe jetzt hier halt diese anschauliche Formulierung gewählt. Dann sehen wir auch gleich nochmal, was das damit zu tun hat, dass Y und Z benachbart sind. Dann wird halt dieser eine Abstand zu 1. Und das führt dann zu diesem Plus bzw. Minus 1 da in der Aussage. So, im ersten Fall ist also jetzt, da Y und Z benachbart sind, ist dann der Abstand, so wie behauptet, von X zu Y, der Abstand von X zu Z plus 1. Denn das ist jetzt diese Situation, das Z liegt also in der Mitte, aber der Abstand zu Y ist halt nur 1. Das heißt, plus 1, dann habe ich den Abstand. Das ist der eine Fall. Entsprechend gilt im dritten Fall das andere. Das heißt, dass wir jetzt eigentlich doch nur die Arbeit haben, Fall 2 auszuschließen. Wir nehmen mal eine Galerie von X zu Y her, eine minimale,
Möchte ich die Minimalen nehmen? Ja, warum eigentlich nicht? Ich nehme eine minimale Galerie, das brauche ich glaube ich am Anfang nicht, aber egal, von x zu y.
Und den Typ schreibe ich mir hin, der Typ sei f.
Ich habe jetzt also hier so ein Gamma vom Typ f.
Jetzt brauche ich noch einen Buchstaben für diese Kante. Sagen wir I.
So, dass X I benachbart, nee, Entschuldigung, dass Y I benachbart zu Z ist. Dann ist jetzt, wenn ich, dann kann ich mir eine Galerie basteln von X zu Z über Y, indem ich erstmal das Wort F ablaufe. Ich darf also jetzt diese Galerie Gamma lang und dann hänge ich hinten noch diese Kante mit Farbe I dran. Dann existiert eine Galerie von X zu Z vom Typ FI. Denn ich laufe ja erst den Typ F lang und dann halt noch diese Kante I. Und da schreibe ich einfach mal dazu Gamma und dann noch die Kante Y Z hinten dran. Und dann weiß ich, dass ich, wie mache ich das jetzt? Na, wir hatten noch dieses Lemma 4.3, das uns sagt, dass solche Bewegungen entlang von Wegen im Kammersystem nichts anderes sind als Multiplikation mit Erzeugern in der Gruppe. Das heißt, so komme ich von einem Gruppenelement zu einem Gruppenelement. Und die Kammern sind ja nichts anderes als Gruppenelemente. Das heißt, ich kann die jetzt auch wieder in die Gruppenelemente verwenden und das dann so hinschreiben. Ist dann also einerseits x mal rf das gleiche wie y. Hier benutze ich also jetzt, dass ich von x zu y komme mit einer Galerie vom Typ f. Und da stand dann in dem Lemma, dass das dann in Gruppenelementen übersetzt heißt x mal rf gleich y. Und jetzt mache ich das gleiche mit dieser Galerie vom Typ fi, mit der ich zu z komme. Dann muss jetzt also x mal rf mal RI das gleiche sein wie Z. Und das ist das gleiche wie X mal R FI. Ja, jetzt ist einerseits, oder ich benutze sozusagen das Korollar, aber ich, von gerade, also Korollar 5.3, aber ich benutze es irgendwie in, ich benutze es in Distanzen gedacht oder in Längen von Wegen gedacht. Denn was ich jetzt sagen möchte ist, dass wenn ich jetzt diese Galerie Gamma hier nehme, mit der ich angefangen habe von x zu y und diesen Typ dazu f, dann muss jetzt jede Galerie von x zu f, von x zu y einen Typ haben, dessen Länge modulo 2 kongruent ist zur Länge von f. Die Länge ja, ich schreibe es mal etwas allgemeiner. Jetzt ist die Länge jeder Galerie von X zu Y kongruent zur Länge des Wortes F mal 2, beziehungsweise das gleiche gilt ja auch für alle Galerien von X zu Z, beziehungsweise die Länge jeder Galerie von X zu Z kongruent zu, ja, jetzt müssen wir gucken, eine Galerie kennen wir, nämlich die mit Typ Fi. Das heißt, diese Länge muss jetzt kongruent sein zur Länge von Fi mal 2. Das ist ein Widerspruch. Warum? Na, wenn jede Galerie von X zu Z eine Länge hat, die kongruent ist zu dieser Länge hier Modulo 2, dann ja insbesondere auch eine minimale Galerie. Wenn ich mir also eine minimale Galerie von X zu Z schnappe, dann ist die Länge kongruent zur Länge von Fi Modulo 2. Gleichzeitig haben aber ja X und Y so wie X und Z die gleiche Distanz, in diesem Fall. Das heißt, jetzt muss auf einmal diese Galerie gleichzeitig eine Länge haben, die kongruent zur Länge von F ist und zur Länge von Fi, und das geht nicht. Die können nicht zueinander kongruent sein, diese Länge. Das ist also ein Widerspruch zu dieser Abstandsgeschichte. Wir sehen also, dass diese Überlegungen, die wir am Anfang getroffen haben und die in Korollar 5.3 so stehen, aber halt auch gar nicht alle explizit dastehen, sondern wir merken jetzt, was da alles noch so dahinter vorscheint. Wir haben jetzt auch einmal ganz starke Aussagen über Galerien in unserem Graphen. Wenn ich einmal eine Galerie gefunden habe, von einer Kammer zu einer Kammer, dann weiß ich ab dann, ob Galerien in diesem Graphen von dieser Kammer zu dieser anderen Kammer gerade oder ungerade Länge haben. Das ist dann, wenn ich einen gefunden habe, klar. Der Stoff, den wir jetzt behandeln, der überlappt sich teilweise mit der aktuellen Übungsserie und teilweise mit der nächsten, Serie 4. Das ist jetzt so. Und da wir noch ein bisschen Zeit haben, möchte ich schon mal anfangen, über Spiegelungen und Mauern zu reden. Auch wenn manches davon auch wieder durch eine Übungsaufgabe motiviert sein soll, aber da hoffe ich dann einfach, dass viele sich die schon angeschaut haben und dass das dann deswegen jetzt schon auf fruchtbaren Boden fällt. Zuerst eine Bemerkung, was wir da jetzt machen. Wir wechseln also nochmal die Perspektive. Wir haben jetzt gerade mit Wörtern gearbeitet und mit Gruppenelementen und wir haben so ein bisschen geguckt, wie man diese Beziehungen, die wir jetzt schon verstanden haben, nutzen kann, um im Graphen Sachen zu verstehen. Abstände, Längen von Wegen und sowas. Und das wollen wir jetzt fortsetzen, aber vorher brauchen wir noch ein weiteres Strukturelement, nämlich die Wirkung der Gruppe auf dem Kammernsystem. Das ist das, was wir uns als nächstes angucken wollen. Indem wir nämlich, siehe Übungsaufgabe, indem wir nämlich uns ein festes Gruppenelement schnappen und alle Gruppenelemente von links damit multiplizieren, permutieren wir die Kammern im Kammernsystem und bewirken da eine interessante Abbildung, einen Graphenautomorphismus sogar, um genau zu sein. Und da möchte ich jetzt noch weiter einlassen auf diese Idee. Wieder gelte Voraussetzung 4.2. Und dann möchte ich anfangen damit, was eine Spiegelung ist. Immer mit diesem Gedanken im Hinterkopf, dass die Gruppenelemente durch diese Art der Modifikation wirken auf dem Kammersystem. Ein Gruppenelement W aus W, soll das W heißen? Nee, ich nenne es S. Ein Gruppenelement S, klein S wie Spiegelung, heißt, was soll ich nennen? A. Nicht das Einzelelement, das ist wichtig. Ein Gruppenelement, das nicht das Einzelelement ist, heißt Spiegelung. Auf dem Kammernsystem könnte man jetzt noch hinzufügen, wenn man möchte, genau dann, wenn in der Operation durch Linksmultiplikation, die ich gerade nochmal angerissen habe, mindestens eine Kante im Kammernsystem stabilisiert wird. Dass sie stabilisiert wird und nicht, dass sie festgelassen wird, denn unter festlassen verstehen viele Leute, oder stabilisiert auch, aber bei festlassen erlebe ich den Effekt noch stärker, darunter verstehen viele Leute, dass man wirklich alles fixiert und dass sich nichts bewegen darf. Aber wenn ich eine Kante stabilisiere, hier ist jetzt mal so eine kleine Kante, XY, mit irgendeiner Farbe im Kammernsystem, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie diese Kante stabilisiert werden kann. Einfach nur die hier. Denn einerseits wird die stabilisiert, wenn ich X und Y gar nicht bewege, dann bleibt die einfach da. Aber ich habe ja auch die Möglichkeit, die Kante zu stabilisieren, aber X und Y tauschen die Plätze. Falls sowas also möglich ist, dann wäre das eine Stabilisierung dieser Kante. Aber es werden nicht die beteiligten Kammern festgelassen. Deswegen schreibe ich da stabilisieren. Das heißt, die Menge XY, also das, was die Kante wirklich beschreibt, graphentheoretisch, die bleibt invariant. Naja, wenn ich jetzt so eine Kante habe, die fixiert oder stabilisiert wird oder was auch immer, ich benutze da verschiedene Wörter, da kannst du irgendwie dran gewöhnen. Was habe ich denn dann? Naja, S wirkt durch Multiplikation von links und muss die jetzt ja festlassen oder vertauschen. Aber auch wenn die vertauscht werden, dann muss ja eine nochmalige Anwendung von S das wieder rückgängig machen. Denn ansonsten könnte die Kante ja nicht, also wenn ich vertausche, nochmal anwende, dann vertausche ich halt nochmal. Heißt also, dass wenn ich das Element zweimal da drauf werfe, dass ich dann diese beiden Kammern fixiere. Und dann ist es eine Aufgabe, sich zu überlegen, das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, dass daraus folgt, dass dieses Element S Ordnung 2 haben muss. Und deswegen ist das Wort Spiegelung irgendwie auch angemessen. Man hat so das Gefühl, da werden Sachen vertauscht. Es bewegt sich wirklich was, es ist nicht die Identität, aber das Quadrat ist die Identität. Daraus folgt dann, und da schreibe ich jetzt mal so dazu, siehe Übung, denn ich freue mich schon drauf, das in der Übung alles ganz detailliert zu besprechen und ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Übung, dass die Kammern, an der Kante oder an einer oder an jeder stabilisierten Kante jeweils vertauscht werden. Und dass die Ordnung von S in der Gruppe 2 ist. Und dann kann man sich noch überlegen, aber auch da möchte ich dann lieber in der Übung ein bisschen näher drauf eingehen. Man kann sich überlegen, dass man diese Spiegelung genau kennt in dem Moment, wo man eine Kante gefunden hat, die stabilisiert wird. Denn diese Kante hat eine Farbe und dann kann man darüber eine Idee bekommen, was genau die Spiegelung ist, also was für ein Gruppenelement das ist, was diese Abbildung macht. Und dann kennt man die. Und das bedeutet, dass man Spiegelungen auf verschiedene Arten charakterisieren kann. Ich kann das Gruppenelement hinschreiben,
kann nachrechnen, dass das eine Spiegelung ist und dann habe ich die halt in der Hand. Einfach als Gruppenelement hingeschrieben mit Erzeugern. Oder ich gebe die Spiegelung vor, indem ich mir eine Kante schnappe und sage, ich möchte gerne die eindeutig bestimmte Spiegelung haben, Sehübung, die diese Kante stabilisiert. Das geht auch. Und wie wir sehen, gibt es sogar noch mehr Möglichkeiten, Spiegelungen zu charakterisieren. Das sind sehr interessante Objekte. Und für all diese Möglichkeiten brauchen wir später auch Notationen. Das mache ich also jetzt so als Bemerkung. XY, eine von S stabilisierte Kante. Wollen wir uns mal die Menge, also wir nehmen so eine Spiegelung, halten die fest und dann gucken wir uns mal die Menge aller stabilisierten Kanten an. Hier ist also irgendwo unser Kammersystem und dann ist halt hier so eine Kante, die von der Spiegelung stabilisiert wird. Und hier noch eine und dann ist auch drüben noch eine. Da, so. Und die haben wir alle gemeinsam, man kann die alle dadurch charakterisieren, dass, wenn man die Spiegelung darauf loslässt, dass dann diese Kanten selber bleiben, wo sie sind. Nur die beteiligten Kammern tauschen ihre Plätze und das ist was Besonderes. Die Menge dieser Kanten nennen wir die Mauer zur Spiegelung. Und wir malen das dann später auch immer so, dass es wie eine Mauer aussieht. Zu S in Sigma. Ich schreibe mal gleich Notation mit dazu. So. Da ist die Mauer groß M S. Großes M, kleines S. So wie große Mauer, kleine Spiegel. Das ist definiert als Menge aller von S stabilisierten Kanten in Sigma. Sagen, was es heißt, in einer oder auf einer Mauer zu liegen und was es heißt, eine Mauer zu kreuzen. Dazu vielleicht wieder ein kleines Bild. Später male ich die Kammernsysteme dann häufig so, dass es da halt irgendeine Spiegelung gibt, die interessant ist, und dann gibt es so eine Mauer. Und irgendwie ganz natürlich ergibt es sich dann, dass es Sachen gibt, die links bzw. rechts von der Mauer sind. Oder man könnte auch oben und unten malen. Das ist egal, was man besser findet. Interessant sind dann zum Beispiel Sachen, die nah an der Mauer dran liegen, also Kammern, die zu einer Mauerkante gehören. Die sind interessant. Oder Sachen, die weit weg von der Mauer sind. Die sind auch interessant. Oder Galerien, mit denen man über die Mauer drüber läuft. Die sind auch interessant. Und für all diese Sachen brauchen wir Wörter. Und ich fange jetzt mal an mit, eine Kante liegt auf der Mauer, wenn sie drin liegt, sozusagen. Also wir sagen dann häufig, die Kante liegt auf der Mauer, einfach weil es sich für mich zumindest irgendwie natürlicher anfühlt, als sie liegt in dieser Mauermenge, MS. Das heißt, das ist so eine Sprachregelung. Und die andere Sprachregelung, die ich noch einführen möchte, ist, was es heißt, dass eine Galerie die Mauer kreuzt. Eine Galerie kreuzt die Mauer MS, und die darf ich auch mehrmals kreuzen, genau dann, wenn es bei den Kanten, aus denen die Galerie besteht, mindestens eine gibt, die auf der Mauer liegt. Also ganz anschaulich. So, Sprachregelung. Kante auf der Mauer. Für die Elemente von MS, das ist wichtig.
dann noch. Die Mauer kreuzt MS. Ich behalte mal kurz diese Notation von oben, kreuzt die Mauer MS. Genau dann, wenn die Galerie eine Kante benutzt oder wenn da eine Kante vorkommt, die auf der Mauer liegt. Mindestens eine Kante. Gamma, also eine der Kanten, die da durchschritten werden. Das ist eigentlich ganz schön. Ich schreibe das mal hin. Ich finde das gut. Mindestens eine Kante, die von Gamma durchschritten wird. Und dann kann man zum Beispiel so Sachen machen wie Kreuzungen zählen oder so. Da passieren dann also später so Sachen. Ich schreibe gleich das nächste Lemma schon hin und erkläre wahrscheinlich auch schon die Idee, aber ich werde nicht den ganzen Beweis machen, weil dafür die Zeit ein bisschen zu knapp ist. Wir machen dann so Sachen wie, okay, hier ist eine Kammer, die heißt A, und hier drüben ist eine Kammer und die heißt B, und jetzt laufen wir darüber mit einer Galerie und jetzt habe ich das so hingemalt, dass man denkt, man muss die Mauer kreuzen. Aber was definiert denn eigentlich diese Bereiche links und rechts? Das müssen wir uns erstmal überlegen, was das eigentlich heißt. Und dann, ja, laufen wir jetzt halt irgendwie los und kreuzen die Mauer. Kann es sein, dass ich die Mauer zweimal kreuze, wenn ich von A zu B will? Das sieht irgendwie nicht so aus, als ob das ginge. Wovon hängt das ab, ob ich die Mauer eine gerade oder eine ungerade Anzahl oft kreuze, wenn ich von einer Kammer zu einer anderen Kammer möchte? Was ist mit minimalen Galerien? Ist da irgendwie beschränkt, wie oft ich da über die Mauer laufe, hin und her? Dann brauchen wir so Ausdrücke wie, man hat Mauerkreuzungen, zwei nebeneinander und die sollen so nah wie möglich beieinander liegen. Das heißt, man kreuzt die Mauer wirklich nur da und vielleicht noch davor und danach, aber nicht dazwischen. Genau, das gehört alles zu dem großen Thema Kreuzungen zählen. Und das Lemma, was wir dann beim nächsten Mal ordentlich beweisen, wo ich jetzt nur die Idee erkläre, ist folgendes. Da haben wir Voraussetzung 2. Und wir werden jetzt klar machen. Dann. Klar machen, dass eine minimale Galerie dann eine Mauer nur höchstens einmal kreuzen kann. Hin und her ist nicht. Genau, so heißt es dann jetzt. Hin und her ist nicht. Jetzt steht das da so ein bisschen schnodderig. Genauer wäre natürlich, wenn ich sagen würde, es wäre die Voraussetzung 4.2. Es seien x und y Kammern, Gamma eine minimale Galerie von x nach y und es seien S eine Spiegelung und MS eine Mauer dazu, oder die Mauer dazu. Dann kreuzt Gamma MS höchstens einmal. Das wäre sehr genau. Und natürlich müssen wir es auch gleich so machen, dass wir uns die ganze Notation hernehmen. Aber so ist es halt griffig. Minimale Galerien kreuzen Mauern höchstens einmal. Und die Idee, die kann man hier in dieser Skizze schon so ein bisschen sehen. Wenn wir also anfangen mit einer Galerie, die die Mauer kreuzt, dann haben wir hier so eine Kreuzungskante, xi plus 1 irgendwie unterwegs. Und nächstes Mal werden wir dann annehmen, dass wir eine zweite Kreuzung finden und dann nehmen wir die nächste, die da kommt. Das heißt, wir stellen uns vor, dass die Galerie da so hin und her hüpft
Und dann nehmen wir zwei Kreuzungen, die nebeneinander liegen, in dem Sinne, dass zwischen diesen beiden Kreuzungen wir komplett auf einer Seite bleiben. Das heißt, wir machen das dann irgendwie so. Hier, dann laufen wir hier so ein bisschen rum, lalala. Und dann kommt hier die nächste Kreuzung. XJ, XJ plus 1. Diese Situation werden wir uns angucken und werden uns klar machen, und zwar indem wir die Spiegelung S benutzen und die Tatsache, dass die einen Automorphismus macht, von dem kann man es sehen, das werden wir benutzen und werden dann eine Galerie basteln, die kürzer ist, indem wir ein überflüssiges Stück weglassen. Das ist die Idee. Das machen wir dann nächste Woche. Okay? Gibt es schon Fragen oder Kommentare im Moment? Okay, ich freue mich darauf, dass wir das in der Übung dann schon ein bisschen vertiefen.